ist so, glaube ich, ein Gefühl, nah kurz vorm König sein. Also in dem Moment, wenn man denkt, oh Gott, könnte es das sein? Ja doch, das könnte es sein. Oder hat das irgendeinen Haken? Nee, hat keinen Haken. Es gibt's doch nicht. Ja, also das kann es doch jetzt nicht sein. Und dann kommt so über ein paar Minuten kommt so diese Erleuchtung. Dann erst kann man sich glauben und dann funktioniert es doch. Und das ist schon ziemlich cool, ja. Das hat dann ganz gut funktioniert.
Der Moment der Erleuchtung. Als Hannes Miro bei der Entwicklung seines neuen Produkts auch die letzte Hürde aus dem Weg räumte, erlebte er ein unglaubliches Glücksgefühl. Der Jungunternehmer aus Rostock erfand einen Schienbeinschoner aus Carbon, der nicht nur rutschfest ist, sondern auch passgenau für jeden Fußballer angefertigt werden kann. Nach Jahren der Entwicklung, des Tüftelns und etlicher Rückschläge scheint der 31-Jährige jetzt vor dem Durchbruch zu stehen. Anfang 2020 bringt er Pentagrip, wie sein Schienbeinschoner heißt, auf den Markt. Eine echte Weltneuheit, made in MV. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 6. Heute mit dem Unternehmer und Startup-Gründer Hannes Miro. Ja, nach meinem Podcastgespräch mit Hannes, das diesmal weit mehr als eine Stunde dauerte, war ich ziemlich beeindruckt. Beeindruckt vom Mut eines jungen Mannes, der mit Mitte 20 den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Schon zu Schulzeiten bastelte der Junge aus Graal-Müritz gern an Fahrrädern, erkannte offensichtliche Schwachstellen und suchte eigenständig nach Lösungen. Während seines Studiums zum Wirtschaftsingenieur an der FH Stralsund erfand Miro im Keller seiner Studentenbude einen ergonomischen Fahrradsattel aus Carbon. Später gründete er die Firma Carbon Skin und trieb trotz geringer finanzieller Mittel seine Ideen voran. Diese führten schließlich zur Entwicklung eines rutschfesten Schienbeinschoners. Ich habe mit Hannes Miro über seine ersten Schritte als Gründer, sein Studium und sein Handwerk gesprochen. Natürlich ging es dabei auch ums Ausprobieren, ums Scheitern und das Wiederaufstehen. Außerdem habe ich ihn zur Startup-Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern befragt, wie es da beispielsweise um die finanzielle Unterstützung und den Austausch mit anderen Gründern bestellt ist. Dabei kamen ganz überraschende Aussagen heraus, wie die, dass er auch ziemlich harte Zeiten als Hartz-IV-Empfänger überstehen musste und dass er heute noch mit Equipment aus DDR-Zeiten wie einen alten Ofen arbeitet. Also jetzt viel Spaß beim Podcast mit Hannes Miro. Hannes Miro, heute im Podcast bei Wellenrauschen. Hannes, für die dich noch nicht so kennen.
Wer soll das sein?
Genau, wer ist das? Den kennen wir gar nicht. Wir hatten ja bislang nur Promis, sogenannte Promis aus der Region. Stell dich einfach mal vor, wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her, wo stammst du her und ja, was hast du so bislang gemacht, einfach nur jetzt erstmal so vom Werdegang?
Ja, ich bin Hannes, ich bin 31 Jahre inzwischen, erschreckend. Bin ursprünglich aus Graal-Müritz, aber schon lange in Rostock, habe zwischenzeitlich in Stralsund studiert, Wirtschaftsingenieurwesen. Spiele eigentlich schon, ja, seit ich denken kann, spiele ich Fußball. Und kurz danach fing ich an, auch gerne ja, zu basteln, zu erfinden, also so ein bisschen ja, mir Sachen einfallen zu lassen. War auch mal ein Hobby von mir. Und dann hatte ich irgendwann den Zeitpunkt, wo ich beim Fußball mal wieder das Problem hatte von rutschenden Schienbeinschonern. Ja.
Hast beim TSV gespielt, TSV Graal-Müritz unter anderem, oder?
Ja, als kleines Kind, ja. Aber dann später, als ich dann schon die Fertigkeiten hatte, dann auch ein bisschen was zu erfinden, zu basteln, was man dann auch gebrauchen kann. Da habe ich dann zu der Zeit in Warnemünde gespielt. HSG Warnemünde und ja, hatte dieses Problem zusammen mit anderen Spielern und die meinten so, du bastelst auch gerne, jetzt guck doch mal, ob du eine Lösung findest. Und ja, dann habe ich angefangen zu gucken, was kann man machen, ein bisschen experimentiert und irgendwann ist dabei Pentagrip rausgekommen.
Ja,
Du sagst, in der Kindheit schon kam das, dass du da vielleicht auch schon so ein bisschen gebastelt, hat man da auch schon mal so einen Kran gebastelt oder so einen Modellflieger und kam das vielleicht auch mitunter von den Eltern? Hast du da was mitbekommen oder kam das aus dir selbst heraus?
Ja, also mein Vater hat schon zu DDR-Zeiten sich kanisterweise Epoxidharz und Glasfaser in die Garage gestellt und hat für den ganzen Ort die Surfbretter gebaut. Vielleicht habe ich da durch das ganze Quietschpappe, haben wir früher immer gesagt, schleifen schon so ein bisschen, wurde schon so ein bisschen angefixt, das kann es schon sein. Aber ja, es ging ja dann doch in eine andere Richtung.
Etwas.
Genau.
Okay. Also war da früher nicht irgendwas, wo du sagst, stolz heute, stolz zurückblickst und sagst, Mensch, ich habe da früher das und das, das liegt bei mir noch irgendwo rum, gebaut, entwickelt?
Also, ich kann mich erinnern, dass ich zu Jugendforschzeiten meine Sattelstütze gebaut habe für Fahrräder, wo das Rücklicht schon integriert war. Ja. Und da haben wir so einen kleinen Sonderpreis bekommen und als Jugendlicher hat man natürlich jetzt nicht das Geld, sowas in die Massenproduktion zu bringen. Und dann so 5-6 Jahre später erschien das plötzlich als kleines Startup, genau die Idee, sah fast genauso aus wie das, was wir uns damals ausgedacht haben. Und ging in Serie und hat Designpreise gewonnen und hat ganz gut funktioniert. Daran muss ich gerade denken.
Ist das dann doch durchgeschlagen, irgendwie dann Jahre später so, ne?
Ja, dann doch irgendwann, ja.
Ist wie bei mir mit dem Schreiben oder so. Wenn man früher mal als in der Grundschule schon irgendwelche Gedichtwettbewerbe oder so gewonnen hat,
ja.
Hat sich total albern. Hat sich das dann aber erst mit 19, 20, 21 dann erst wieder hervorgekramt und dann sozusagen wiedergespiegelt.
Ja, aber das ist ja oft so, dass sich solche Eigenschaften, solche Fähigkeiten einfach entwickeln. Man hat das so in sich und trägt das mit und die, ja, will nicht sagen, die Gedanken kreisen ständig drum, aber irgendwie interessiert es einen ja auch, wenn man es ein bisschen kann und dann irgendwann kommt es durch und man kann dadurch irgendwas was noch Cooleres machen. Ja.
Wie war dann der Schritt oder wie leicht oder schwer ist dir der Schritt von der Schule, ich weiß jetzt nicht, ob du Abi gemacht hast, von der Schule zum Studium, viele junge Leute heute, ja, es gibt ja ein Überangebot an Studienrichtungen, die wissen ja. Nicht so richtig, es ist einfach zu viel Angebot da, was sie machen sollen. Stand das bei dir von vornherein fest, ich mache Wirtschaftsingenieurwesen in Stralsund oder ergibt sich sowas?
Es hat sich eigentlich eher ergeben. Also ich war schon immer halt recht technisch interessiert. Wirtschaft kann man ja immer gebrauchen. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, ja, eine Kombination ist ganz nett. Inzwischen denke ich, ein bisschen spezialisierter wäre schon besser gewesen. Also man kann ja von allem jetzt ein bisschen und wenig so richtig. Und ja, ich habe es dann studiert, weil ich dachte, so in die Richtung, das passt schon. Das nutzt mir und dann habe ich es umgesetzt. Ja. Stralsund war eine schöne Stadt.
Ja, das sowieso.
Ja.
Und wie so vom Studienverlauf her, ich habe ja selber auch an einer FH studiert und die haben ja den Ruf, immer etwas praxisbezogener zu arbeiten als Unis. Gab es nochmal Praktikas, Pflichtpraktikas, gab es womöglich ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum? Wie war so diese Zeit?
Also um ehrlich zu sein, lief das Studium mehr so auf Sparflamme. Ja, also ich hatte dann im Keller meine kleine Bastelstube sozusagen und habe da viel experimentiert. Habe während des Studiums dann die eine erste kleine Firma gegründet und habe mich dann eigentlich also das Studium war eigentlich mehr nebenher, habe ich dann fast...
Weil man die Scheine braucht.
Ja, genau. Also
den Abschluss dann machen will.
Es ist halt sinnvoll, was zu haben in der Hand, ne? Aber nicht mehr als nötig, war dann auch zwischendurch mal kurz davor, das zu crashen, weil ich einfach zu wenig Energie reingesteckt habe. Konnte das Ruder dann zum Glück noch rumreißen. Aber ja, ich könnte mich jetzt nicht damit schmücken, dass ich das Studium besonders erfolgreich gemacht hätte.
Also du bist Praktiker, du wolltest was machen, also du warst jetzt nicht der dann gleich als erster den Finger gehoben hat in den Vorlesungen und wenn du mal da warst.
Ja, genau, das war halt der Punkt. Also im ersten Semester dachte ich, gehe ich mal öfter hin, Dann waren die Prüfungen aber mehr so Abiturstoff gefühlt, sodass ich, dachte, ja, läuft ja. So mit 2 Tage Lernen vorher. Und im zweiten Semester dachte ich dann, komm, dann brauchst du eigentlich fast gar nicht mehr hingehen. Ja. Aber das Problem war, dass die Prüfungen dann nicht mehr aus Abiturstoff bestanden. Und ja, das war dann so der erste Abwärtstrend, wo dann ein bisschen Energie reingeschossen werden musste, um den wieder umzukehren.
Du hast gerade erzählt von deiner Bastelstube. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja eine Studentenbude oder sogar eine Wohnung, WG, in Stralsund genommen. Und genau, da hast du im Keller dir was eingerichtet, oder wie war das?
Ja, genau. Da hatte ich ein kleines, ja, also so ein Kellerverschlag, wie man es kennt, ne? mit Bretterwänden sozusagen, noch nicht mal ein Fenster drin gehabt, nur so ein kleines Kuckloch zum Lüften. Und da habe ich dann einfach ein bisschen experimentiert, zur Freude der Nachbarn. Saß da dann manchmal bis abends oder nachts, bis dann der Besenstiel von oben kam und auf den Boden geklopft hat, dass ich aufhören soll, damit mit dem Dremel rumzuarbeiten. Und ja, mit lösungsmittelhaltigen Lacken und Harzen gearbeitet, sodass die ganze Bude verseucht war. Ich glaube, das war für alle eine schöne Zeit, auch für die Nachbarn.
Ja,
aber es ging halt nicht anders. Es musste sein, ich konnte mir jetzt noch nicht mal eine Garage leisten und war ja auch praktisch dann im Keller. Einmal runter, nochmal einen Gedankenblitz gehabt, nochmal was ausprobiert.
Also das ist nochmal Startup hoch 3, nicht nur hoch 2, weil die ersten haben ja von Facebook und Co. in der Garage angefangen und du hast im Keller angefangen.
Ja, das könnte vielleicht in 20 Jahren zur Legende werden. Ja,
wenn das hier groß ist.
Ne? Wenn es riesig wird, so wie ich erwarte.
Dann kramen wir die Geschichte nochmal aus. Was hast du da schon, was waren die ersten Sachen, an denen du so getüftelt hast?
Das waren Fahrradsättel. Also ich habe auch bin recht gerne Rad gefahren und da ist ja eigentlich dieses auch so ein weit verbreitetes Problem, dass man einfach Schmerzen am Hintern hat. Und darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht, wie kann man das lösen, und habe so ein bisschen so ein kleines Verfahren entwickelt, wie man. Also man musste sich auf eine Wellpappe setzen, dadurch konnte man dann den Sitzknochenabstand, nennt man das, bestimmen.
Und das heißt auch wieder das Prinzip Abdruck,
genau,
quasi dann vom Hintern. Genau. Und dann eben optimal abgestimmt auf jeden Nutzer wird der Sattel dann angefertigt.
Genau. Also das wird dann angefertigt, habe aber 3 verschiedene Breiten gehabt, die so standardmäßig waren, dann auch aufs Gewicht. Also für den Verbraucher, für den Kunden war es recht einfach, weil er nur einmal sich auf die Wellpappe setzen musste und dann daraus einen maßgefertigten Sattel gekriegt hat. Es war aber noch nicht ganz wirtschaftlich durchdacht. Ne? Also ich dachte irgendwie, keine Ahnung, ich brauche 3 Stunden, Stunden 69 Euro, habe ich mir in der Autowerkstatt abgeguckt. Sind 180 Euro plus 20 Euro Material, verkaufe ich es halt für 200 Euro. Aber das ist natürlich nicht möglich, wenn man möchte, dass es ein bisschen breiter gemacht wird. Dann ist es zum einen zu viel Arbeitszeit, zum anderen ist es zu wenig Marge. Man muss ja auch Werbung machen, man muss ein bisschen das Produkt und die Marke entwickeln, wenn es groß werden soll. Und so war das halt so ein bisschen gefangen, ne, in dieser Dimension.
Das heißt, du hast schon während dieser Zeit, wie du eben schon andeutest, die Firma oder eine Firma gegründet, also dann quasi schon mit diesen Tüfteln im Keller den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt?
Ja, nebenberuflich. Na, also das hatte, ich habe eigentlich diese Bastelei, dieses Ausprobieren schon gemacht, weil ich Spaß dran hatte. Aber das ist natürlich ein Hobby, was recht viel Geld kostet. Und witzigerweise, ich hatte angefangen mit diesem Basteleien im Fahrradbereich, weil ich dachte, ich bin Schüler, zu dieser Zeit war das, und ich bin gerne Fahrrad gefahren, hätte gerne hochwertige Teile gehabt, und die waren aber relativ teuer. was weiß ich, 200, 300 Euro für so eine gute Sattelstütze ist natürlich ein ganz schöner Kracher für einen Schüler. Und dann dachte ich mir, dann muss doch irgendwie gehen, das selbst zu machen. Und so kam ich in diese Carbon- und Verbundfaser-Geschichte rein. Und natürlich ist das utopisch, zu diesem Preis irgendwas selbst hinzukriegen, was dann auch noch funktioniert und gut ist. Und es ließ mich aber nicht los und ich machte weiter und das, die Investitionen häuften sich. Am Ende hätte ich da ein paar Sattelstützen verkaufen können, bis ich dann mal irgendwann eine selbst hingekriegt habe. Und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich eigentlich auch zusehen, dass ich irgendwie das Wissen, was ich angehäuft habe, auch zu einer Mark machen zu können.
Nun warst du dann, sagen wir mal, im Studium oder am Ende deines Studiums sicherlich an einem Punkt, wo du entscheiden musstest, wie geht es jetzt weiter, sagen wir mal, den Abschluss der Naht irgendwann Abschluss, Diplomarbeit, denke ich mal. Ne? Ich glaube, viele deiner Kommilitonen hätten gesagt, Junge, mach mal was Vernünftiges, such dir eine Festanstellung. Und ich kann mir vorstellen, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, dass Leute wie du mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Abschluss gesucht werden wie Sand am Meer. Gab es dann die Phase, wo du sagst, ach, ich gehe jetzt in die Fest, oder warst du so überzeugt, dass du sagst, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich will was Eigenes gründen?
Das war eigentlich mehr so ein laufender Prozess. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder erschreckende 6 Jahre her, dass ich mit dem Studium fertig war. Und es war eigentlich im Nachhinein betrachtet zu dem Zeitpunkt jetzt nicht absehbar, dass es finanziell irgendwie besonders erfolgreich wird oder mich trägt, aber meine Freundin und ich hatten schon, während ich studiert habe, unsere erste Tochter bekommen. Und das hat natürlich auch Vorteile, wenn man studiert und wenn man selbstständig ist, dass man sich im Grunde die Zeit einteilen kann. Das hat ja schon einen großen Reiz. Und ja, also dass ich als Fachkraft zu dieser Zeit gesucht wurde, wie Sand am Meer, das will ich nicht sagen. Also ich hatte dann schon überlegt, wie mache ich es, hatte auch 2, 3 Bewerbungen geschrieben, keine Reaktionen bekommen, beziehungsweise Absagen, was auch nicht verwunderlich war. Ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung darin, Bewerbungen zu schreiben oder das irgendwie schick zu machen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hätte mich auch selbst abgelehnt, muss ich sagen. Aber nee, war dann doch schon so, dass ich dachte, irgendwie hat es Potenzial. Ist ja auch gut angekommen. Das Produkt hatte, diese Sättel hatten ja durchaus auch sehr gut funktioniert. Also sind auch Profis zum Beispiel die Sättel gefahren. Jan Ulrich, Sophia Saller als...
Das heißt, du hast dann schon welche verkauft, oder?
Ja, ja. Ich habe verkauft und...
Online oder über Mundpropaganda? Oder?
Genau, online. Ich hatte einen Online-Shop und ja, hatte auch sehr, sehr gute Rückmeldungen. Also vom Produkt her war es super. Normalerweise sagt man, man muss 3 Sättel fahren, bis einer passt. Also so eine Quote von 30% ungefähr. Und ich hatte eine Zufriedenheitsgarantie angeboten und gesagt, wenn es nicht passt, schickt ihn zurück. Das haben 3 oder 4% der Käufer gemacht. Das heißt, es war eine Zufriedenheitsquote von 96-97%, was im Grunde mit den anderen Produkten am Markt nicht zu vergleichen gewesen ist. Inzwischen sind andere Hersteller auch, sagen wir mal, in der Anpassung an die Kundenbedürfnisse besser geworden. Ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, wenn man 3 Sättel verkauft, bis einer passt, das ist natürlich auch für Hersteller interessant. Und wenn keiner vorprescht und sagt, wir machen es jetzt besser, dann hat ja auch keiner Not. Von daher erklärt sich das schon. Nein, aber es war eben wirtschaftlich nicht wirklich ertragreich.
Okay, aber du hast Umsätze schon generiert. Kannst du eine Zahl sagen jetzt, irgendwie, wie viel du von den Dingern schon verkauft hattest irgendwie in dem Zeitraum? Oder von den Sätzen jetzt? Dass man mal so eine Dimension hat. Waren das 5, 10, 100?
Ja, ich habe jetzt nicht nachgezählt. Ich denke mal, es waren so um die 100, ja. So in dem Bereich.
Ja. Aber wie du sagtest, trotz dieser, dass du das sogar schon bei prominenten Fahrern, dass die das schon sogar genutzt, gekauft haben, und trotz der Stückzahl, war dann wahrscheinlich die Marge oder dass du einfach wahrscheinlich zu teuer produziert hast und zu viel Zeit darauf verwenden musstest, um auf diese Stückzahlen zu kommen.
Ja, ja, das ist ja so, wenn man erstmal einen Preis genannt hat, etabliert hat, dann ist es schwierig zu sagen, okay, ich verdoppel den jetzt und mit der Marge, die ich dann mehr habe, kann ich auch ein bisschen das Produkt in die Breite bringen. Dann denken sich die Kunden natürlich auch, das wirkt ein bisschen eigenartig, von jetzt auf gleich den Preis so stark zu erhöhen. Ja, es war schon ein bisschen gefangen, zumal ich jetzt auch nicht derjenige bin, der sich gerne irgendwo hinstellt und sagt, hier, das ist das Produkt, das braucht ihr und löst all eure Probleme und ihr habt ein besseres Leben. Das fällt mir schon schwer. Und auch so Marketingzeug generell, Sachen schön machen, bin schon mehr der Techniker. Also wenn es soll funktionieren, es soll gut sein, seinen Zweck erfüllen, am besten so gut es geht. Und die begleitenden Faktoren, die, ja, ich weiß, dass sie extrem wichtig sind, aber sie sind halt nicht so ganz mein Ding.
Du sprichst mir gerade aus der Seele, weil ich ja auch jetzt so ähnliche Erfahrungen mache und ja, es ist zwar immer eine finanzielle Geschichte, aber eigentlich stellt man dann fest, dann muss man diese Dinge sozusagen abgeben an externe Anbieter, also sei es in die Website, sei es das Marketing, sei es diese Social-Media-Geschichte, das eben sozusagen auslagern. Nur wenn man ganz am Anfang steht, hat man sicherlich noch nicht diese Kapitalausstattung, um eben eine Agentur zu beauftragen, die mal 10.000 Euro kostet oder so. Ne?
Genau.
War das damals schon Carbon Skin, die Firma, oder reden wir da noch über was anderes zum damaligen Zeitpunkt mit den Sätteln?
Damals hieß die Firma Mileva, Miro Leichtbau, jeweils die ersten beiden Buchstaben. Ja, ist jetzt auch nicht gerade selbsterklärend, der Name. Das ist vielleicht auch ein Faktor, warum es jetzt nicht ganz so durch die Decke ging.
Okay. Wie war dann der nächste Step, wenn wir jetzt vielleicht nochmal einen Schritt, wie gesagt, ich lerne hier auch täglich dazu, wenn man sagt, eine Idee hat zwar funktioniert, aber bringt mich jetzt an der Stelle nicht mehr weiter, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen und vielleicht auch dieser Schmerz seines eigenen Babys sozusagen das vielleicht aufgeben oder hinten anstellen zu müssen, das war sicherlich nicht einfach.
Ja, das ist schon, naja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der, ich bin mehr der Techniker. Dazu gehört ja relativ rational zu denken oder ein bisschen rationaler als gefühlslastig. Von daher war es für mich jetzt kein riesig emotionaler Schritt zu sagen, lohnt sich nicht, mache ich nicht. Klar, es ist natürlich eine Menge Arbeit über die Jahre gewesen und es hat ja auch gut funktioniert. Es gab ja durchaus Argumente zu sagen, kriegt man das nicht irgendwie hin. Aber letzten Endes war die Entscheidung dann doch zu sagen, dass für den Moment passt es nicht, lang genug versucht. Kinder möchten ernährt werden. Jetzt ja, muss man auch mal einen Punkt machen.
Okay. Kinder wollen ernährt werden, Familie, Verpflichtung. Frau sagt auch, Junge, was ist los? Wie war jetzt der nächste Schritt?
Na, die Frau muss ich intervenieren, die hat eigentlich nie gesagt, hör auf damit. Das war dann schon meine Entscheidung. Also da nach wie vor.
Stand voll hinter dir.
Bitte?
Die stand voll hinter dir.
Total. Ja. Also sage ich nicht nur, weil sie sich das bestimmt auch anhört, sondern es ist tatsächlich so. Also da hat volle Rückendeckung immer gehabt. Wie es dann weiterging, hast du gefragt.
Ja, genau. Ja, also es wäre ja jetzt ja nochmal die Möglichkeit gewesen zu sagen, ich bewerbe mich wieder, gehe in eine Festanstellung, Wirtschaftsingenieurwesen, also ich kann mir vorstellen, da kann man ja auch, wie du sagst, ist ja ein sehr allgemeiner Studiengang, da kann man ja auch nach links und rechts gucken.
Ja, das stimmt. Im Grunde nebenbei, haben wir ja vorhin schon so angedeutet, hat sich dann diese Schiemann-Schoner-Idee entwickelt. Das war parallel eigentlich und da habe ich schon Potenzial drin gesehen und kam nun aus dieser Situation, dass ich Dinge maßgefertigt habe mit den Sätteln und dachte, Maßfertigung Schiemann-Schoner könnte die Lösung sein und habe dann versucht, wie kann man es machen, wie kann man das irgendwie günstig machen, Also es gibt ja jetzt und es gab auch vorher schon maßgefertigte Schienbeinschoner, die dann mit, ja, im Grunde so, wie nennt man das, Frischhaltefolie produziert wurden, dass man mit der Frischhaltefolie das erstmal das Bein abgedeckt hat oder umwickelt hat und dann kommt da Gips drauf und man macht eine Abformung und dann auf Basis dieser Abformung wird dann in der Manufaktur sozusagen der Schienbeinschoner gebaut. Und das ist halt relativ aufwendig, weil ein Fachmann da sein muss, der die Abformung macht und dann in Handarbeit der Schienbeinschoner, dann kosten die halt am Ende auch so 500-600 Euro. Und ich glaube, auch da ist nicht sehr viel Platz für Marketing an dem Preis. Also ich glaube, dass der ist schon relativ, auch wenn es extrem viel Geld ist, relativ knapp kalkuliert. Aber
ist einfach noch zu teuer.
Genau. Und da habe ich halt überlegt, wie kann man das günstiger machen. Habe dann auch ein Verfahren entwickelt, was sogar noch vorteilhafter war im Vergleich zu den bisherigen Verfahren, was man auch per Post oder Paketdienst verschicken konnte. Der Kunde hätte es dann innerhalb von ein paar Minuten anwenden können und zurückschicken. Hat alles ganz gut funktioniert, auch in den Tests. Und im letzten Jahr kamen dann Ideenwettbewerbe dazu, wo ich das Verfahren vorgestellt habe, diese Idee. Das lief ganz gut. Und dann dachte ich jetzt, ist der Zeitpunkt, so auf die nächste Stufe zu gehen und das Ding in den Markt zu bringen und vorwärts zu bringen. Und hatte alles vorbereitet. Und dann war im Grunde so einer der letzten Schritte, so jetzt nochmal ein schickes Video machen. Ja, also nicht nochmal den Fehler machen, hier zu wenig Aufwand im Marketing zu betreiben. Nochmal ein nettes Video machen. Und beim Videodreh haben wir so wie die letzten Tage 35 Grad gehabt letztes Jahr. Und der Schweiß lief runter und unterm Schienbeinschoner sammelte sich Schweiß und dann ist der gerutscht. So, beim Videodreh, alles war fertig. Und mit diesem Moment, wo mir der beim Videodreh das Schienbein runtergerutscht ist, sagte ich, ach du Scheiße, das ist jetzt genau das, was du eigentlich verhindern wolltest. Also das ist die Kerneigenschaft gewesen, die der Schienbeinschoner haben sollte. Und die hat dann nicht funktioniert. Völlig bescheuert, ne? Also ist ja nicht irgendwie realitätsfern, dass man stark schwitzt beim Fußballspielen. Aber gut, Dinge passieren. Habe ich vorher nicht so in diesem Umfang, in dieser Dauer getestet, dass ich auch wirklich extrem geschwitzt habe, ne? Sondern immer mal eine Stunde gespielt und hat funktioniert und alles gut. Ja, und dann war das im Grunde so ein komplett Zusammenbruch der ganzen Idee letzten September. Und das war schon nicht so angenehm.
Weil ja natürlich auch immer wieder Zweifel aufkommt, Zweifel an sich selbst oder dass man sagt, ja, mache ich weiter. Am liebsten möchte man wahrscheinlich auch mal alles in die Ecke feuern, weil ja unzählige Arbeit, ja, unzähliger Aufwand das ist. Und dann komme ich wieder zu dem Baby zurück. Das ist sein, was Eigenes, was man selbst aus der Taufe gehoben hat. Und dann rutscht das Ding.
Genau, das wirst du ja auch kennen, dass man immer wieder diese Momente hat, wo man denkt, ach komm, lass die ganze Geschichte sein, such dir einen Job, lass dich anstellen, werd Beamter. Aber ja, irgendwie, das ist dann mal ein Nachmittag oder auch zwei Tage im Extremfall, aber dann kommen schon so wieder die Zweifel, ne, dass man denkt, ach, irgendwie muss da eine Lösung geben. Ne? Also kann ja nicht sein, dass wir zum Mond fliegen und sonst was für Krankheiten ausrotten und jetzt scheitert es daran, dass ein Schienbeinschoner rutscht. Ja, das muss ja irgendwie gehen. Ja, und dann hatte ich letzten September, als das passiert war, noch die Preisgelder zu liegen aus den Ideenwettbewerben und habe gedacht, so, jetzt das nimmst du jetzt nochmal, probierst du halt nochmal und entweder klappt es oder es klappt nicht. Das war dann so der letzte, ja, der letzte Versuch in dem Moment.
Das heißt, du musstest ein Material entwickeln, was auf den Schienbeinschoner draufkommt und rutschfest ist.
Ja, genau. Also wie war mir eigentlich egal. Hauptsache, das Ding rutscht nicht mehr. Und Also ich habe am Anfang, ich habe bis dahin eigentlich immer nur an Materialien gedacht, die innen angebracht sind. Also das Polster zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten, dass das eben besonders gut haftet. Und da kommt aber immer dieses Problem der Feuchtigkeit und sonst was. Also es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und dann, wie du sagst, ja, ist dann irgendwann diese Idee gekommen, eigentlich könnte man außen auch mal versuchen, ob man da irgendwas hinkriegt. Und habe dann versucht mit Schleifpapier oder hier Skateboard-Decks, ne? Da gibt es ja so diese Klebefolie, die man auf Skateboards hat. Habe das dann außen dran geklebt und das dann in Stutzen gesteckt und dachte, jetzt hakt sich das fest. Und hat es auch getan. Das Problem war nur, dass dieses Sandpapier hat dann wieder Haken und das verursacht dann Laufmaschen in den Stutzen. Und die Stutzen müssen natürlich auch rutschfrei sein, rutschfest sein. Wenn die nicht funktionieren, dann funktioniert das ganze Konzept nicht. Ja, und es war so ein bisschen wieder getestet und
wieder so. Tüfteln.
Wieder tüfteln, immer weiter tüfteln, ja. Und eines Abends, das war ich dann in einem Surfshop. Und ich glaube, ich wollte nur ein Seil kaufen, so ein kleines Seil. Also jetzt nicht. Also für sinnvolle Zwecke.
Ja.
Und bin da durchgegangen und bin dann mit der Hand über ein Surfboard gestrichen, über die Oberfläche. Und das war im Grunde wie Sandpapier, was man nicht gesehen hat. Also die Oberfläche von Surfboards ist mit so einer Sandpapier-Lackierung versehen. Mhm. Und das fand ich dann ganz interessant, hatte ich bis dahin nicht auf dem Schirm und bin dann zu einem Surfbrett, zu einer Manufaktur gefahren, hier in Rostock. Und habe gesagt, die Schiemann-Schuller, könntest du mir die mal lackieren? Und das haben die gemacht. Was hat er gemacht? Und das Ganze habe ich dann mit dieser Lackierung in Stutzen gesteckt und dann den Stutzen wieder runtergezogen. Und es haben sich keine Laufmaschen gebildet. Also dieser Lack hat praktisch die Körnchen, die da eingeschlossen sind, so umgeben, dass keine Widerhaken entstehen können. Und das ließ sich also hervorragend wieder lösen und war komplett rutschfrei. So, und dann, das war so der Moment, wo ich dachte, das könnte es sein. Und dann getestet.
Der Moment der Erleuchtung, oder? Das ist doch dann auch ein cooles Gefühl, oder? Dann
ja, das ist so, glaube ich, ein Gefühl nah kurz vorm König sein. Also in dem Moment, wenn man denkt, oh Gott, könnte es das sein? Ja doch, das könnte es sein. Oder hat das irgendeinen Haken? Nee, hat keinen Haken. Es gibt's doch nicht. Ja, also das kannst du jetzt nicht sein. Und dann kommt so über ein paar Minuten kommt so diese Erleuchtung. Dann erst kann man sich glauben und dann funktioniert es doch. Und das ist schon ziemlich cool, ja. Das hat dann ganz gut funktioniert.
Was war das für ein Material? Was denn? Ist das irgendwie geheim? Ist das aus der Weltraumforschung?
Nee, das ist eine Lackierung, also im Grunde ein ganz normaler Klarlack. Und in diesem Klarlack sind so kleine Körnchen drin. Ich weiß nicht, ob das. Also gibt es mit Quarzsand, gibt es auch mit Acryl oder sowas. Und das wird dann draufgesprüht. Und diese Körnchen, ja, sind so kleine Erhebungen auf der Oberfläche. Und diese Erhebungen, diese kleinen Körner, die setzen sich dann so in das Gewebe der Stutzen, die man drüber zieht. Und dadurch kann der Schiemann-Schoner im Stutzen nicht mehr verrutschen. Dann braucht man eben noch Stutzen, die gut funktionieren. Kompressionsstutzen im besten Fall. Die habe ich dann noch mit einem Zulieferer entwickelt, die dann also wirklich optimal aufeinander abgestimmt sind. Und das hat dann auch alle Tests wirklich super absolviert, bestanden.
Das heißt, das Ding kann dann auch 90 und plus Minuten gehen und wenn jemand stark schwitzt, dass es nicht mehr verrutscht.
Genau, also erstmal das Verrutschen war natürlich so die Kernidee. Das war unheimlich wichtig, dass das funktioniert in der Hinsicht. Ja, man kann das 90 Minuten, 120 Minuten, man kann das auch, keine Ahnung, auf dem Heimweg noch anhaben. Es würde nicht verrutschen. Und ich konnte dann halt in diese, in die Formgebung dann, oder anders gesagt, diese Oberfläche, dass es nicht verrutscht, ist natürlich eine Eigenschaft, die braucht man nicht nur bei maßgefertigten. Also sie hat nicht nur bei maßgefertigten Schienbeinen schon an diese Funktion erfüllt, sondern es ist natürlich möglich, dann mit diesen Erkenntnissen, die ich hatte aus der Maßfertigung zu sagen, okay, ich habe jetzt auch, ich kann Schienbeinschoner machen, die passen grundsätzlich besser. Also normalerweise sind Schienbeinschoner halb rund. Also, und wenn man sich mal seinen Unterschenkel anguckt, der ist nicht halb rund. Schon gar nicht, wenn man läuft oder so. Ne? Beim Joggen sieht man das ganz gut. Der bewegt sich und da kommen Muskeln, die sich anspannen. Die Schienbeinschoner, die es gibt, die bedienen halt diese Form nicht. Und das ist eine der Erkenntnisse aus dieser Zeit, wo ich die Maßgefertigten getestet habe oder entwickelt habe, dass man halt Schienbeinschoner auf eine bestimmte Art und Weise formen muss, um auch diese Muskelanspannung zu berücksichtigen. Und mit diesen Erkenntnissen konnte ich dann einen Schienbeinschoner entwickeln, der auch in Standardgrößen verfügbar ist, der mit dieser Oberfläche dann aber auch komplett verrutschsicher ist. Und dadurch, dass er eben in Standardgrößen hergestellt werden kann, ist er nochmal ein ganzes Stück günstiger als maßgefertigt und deswegen halt auch für ein paar mehr Leute interessant.
Genau, also das bedeutet für den Massenmarkt, es muss nicht mehr jeder, so habe ich dich jetzt verstanden, zwangsläufig zu dir hier herkommen oder du schickst das hin, lässt den Form den Abdruck machen, sondern du hast dann auch ein Einheitsprodukt für den Massenmarkt.
Genau.
Und das ist dann nicht mehr, wie ich das von früher kenne, wahrscheinlich noch aus ganz uralten Zeiten einfach so ein Ding, so eine Pappe, sondern wir sind dann schon sehr weit, dass du die Wölbung entsprechend angepasst hast an den Unterschenkel.
Also das ist gerade in der Vorbereitung, es wird dann vier Größen geben. Einmal für etwas schlankere Beine, einmal für kräftigere Beine. Diese beiden Weiten sozusagen und das Ganze nochmal in unterschiedlichen Flächen, in unterschiedlichen Höhen sozusagen für einen unterschiedlich großen Schutzbereich. Also 2x2 sind vier Größen und die werde ich anbieten. Und mit diesen vier Größen ist es schon möglich, sich seinen Schienbeinschoner auszusuchen, der wirklich auf die individuellen Bedürfnisse sehr, sehr gut funktioniert.
Du hast ja bestimmt auch eine Marktanalyse im Vorfeld gemacht. Also ich verstehe dich richtig, die Innovation besteht ja darin, der besonderen Formgewölbtheit, der Angepasstheit an den Unterschenkel. Und das Zweite, was eben quasi indirekt dazu kommt, ist diese Rutschfestigkeit, mit diesem Lack das zu beschichten. Ist das schon weit verbreitet in der Industrie oder bist du da jetzt momentan wirklich, ist das so ein Alleinstellungsmerkmal?
Das gab es bisher noch gar nicht. Ja, also sowohl dass ich mich auf die angespannte Muskulatur konzentriert habe, das gab es bisher nicht. Also was mich auch erstaunt hat, weil es ja eigentlich selbsterklärend ist, dass ein Schienbeinschoner jetzt nicht abends im Bett oder auf der Couch passen muss, sondern eben wenn man grätscht oder gefault wird, sprintet und so weiter. Und in all diesen Situationen, wenn er eben gebraucht wird, oder man einen Schlag abbekommt, da muss er halt passen, da ist die Muskulatur angespannt und an diese Form muss er angepasst sein. Das gab es bisher nicht, das ist der erste sozusagen. Und die Rutschfestigkeit, ja klar, ist ein weit verbreitetes Problem, gibt es Versuche, ne, das zu lösen, aber mit dieser Oberfläche bin ich da auch der Einzige, auch ein Patent drauf angemeldet, weil es das eben noch nicht gab und gut funktioniert. Und deswegen werde ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger der Einzige bleiben.
Ja. Das wollte ich gerade fragen, das ist ja immer wichtig. Das hast du frühzeitig gemacht aufs Design bzw. auf die Funktion, Gebrauchsmuster oder was auch immer da hast du gemacht.
Genau, Patent, ja.
Das Material, nochmal darauf zurückzukommen, Carbon, damit beschäftigst du dich ja schon sehr lange. Gibt es auch schon, wahrscheinlich schon Schienbeinschoner aus Carbon oder ist das auch was Neues? Das gibt es schon.
Das gibt es schon, ja. Also für den größeren Markt wird das dann ein hochwertiger Kunststoff, der nicht verstärkt ist. Das ist für die Verarbeitung wichtig, also um das per Spritzguss herstellen zu können, ist Carbon schwierig zu verarbeiten, auch nicht so sinnvoll. Da gibt es andere Materialien, die auch so hochwertig sind, dass sie in der Raumfahrt verwendet werden zum Beispiel. Und die verwende ich da dann, genau.
Okay. Also sprechen wir jetzt ja eigentlich zu einem sehr spannenden Zeitpunkt. Ich habe das natürlich gesehen auf deiner Homepage, dass du jetzt sozusagen Pantagrip voll jetzt auf diese Schiene gehst, also da jetzt wirklich an den Markt gehst. Das heißt, ab wann kann man die kaufen, kann man die bestellen? Auch wenn wir jetzt Werbung machen, aber das können wir auch ruhig heute mal machen.
Ja, spätestens im Frühling kommenden Jahres, ja. 2020. Das ist der späteste Zeitpunkt. Es kann sein, dass es vorher schon vielleicht sogar um die Jahreswende kurz vor Weihnachten soweit sein wird, aber auf jeden Fall im Frühling.
Da sind wir sehr gespannt. Ich wollte nochmal, ja, wenn man so will, einen Step zurück machen im Gespräch und so ein bisschen nochmal auf den Anfang kommen. Generell so das Gründen hier in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Ich kenne mich jetzt nicht so super aus, wir haben uns aber auf dem MVpreneur Day hier in Rostock getroffen. Ich will nicht sagen, du bist ein Exot, aber wir leben jetzt nicht gerade hier in einer Region, wo es vor Startups, vor jungen Unternehmern so sprüht. Ne? Deswegen ist ja jeder, der dazukommt, freut man sich darüber. Wie würdest du denn gerade aus der Anfangszeit, sei es jetzt in Stralsund oder dann später hier in Rostock, so die Bedingungen fürs Gründen beurteilen? Also Stichwort Fördergelder, Förderprogramme. Klar, du hast an Ideenwettbewerben teilgenommen, die du glücklicherweise auch gewonnen hast und da ein bisschen was bekommen hast an Preisgeldern. Aber hast du das alles selber gestemmt oder fühltest du dich unterstützt?
Also zum ersten Punkt der Start-up-Umgebung in MacPom habe ich auch so wahrgenommen vor einigen Jahren, dass sich nicht so viel bewegt, dass wir von der Wirtschaft ja hauptsächlich Tourismus haben und Schiffbau und Landwirtschaft. Aber das hat sich wirklich gewandelt in meiner Wahrnehmung. Also ich glaube, wir haben eine ziemlich lebendige Startup-Umgebung hier. Es gibt eine Menge wirklich innovativer Unternehmen. Wenn man so eine Idee hat und hier und da sich vorstellt, dann kommt man natürlich auch in Gespräche und bekommt erstmal mit, was überhaupt so los ist. Und ich bin ja hier direkt in der Parkstraße in Rostock neben dem Zentrum für Entrepreneurship und in Stralsund. Juliane Brunk macht da die Förderung der Ideengeber sozusagen, der Studenten, die Ideen haben. Und an jeder Hochschule in Mecklenburg-Vorpommern haben wir diese Unterstützung für Studenten, die einfach eine Idee haben, das nach vorne bringen wollen. Man bekommt immer Unterstützung. Also ich glaube, das Problem ist nur, dass man vielleicht 2-3 Mal irgendwo fragen muss, bis man den richtigen Ansprechpartner gefunden hat. Aber das ist, glaube ich, wesentlich leichter, als ich mir das früher vorgestellt hätte. Also die Unterstützung ist wirklich enorm und ich glaube, in den letzten Jahren entwickelt sich auch in Mecklenburg-Vorpommern hier einiges. Also sowohl was den Startup-Bereich angeht, als auch generell die Offenheit gegenüber innovativen Ideen, sowohl gesellschaftlich als auch politisch zum Beispiel. Es wird viel gefördert. Es gibt Exist-Gründerstipendien, es gibt auch so das Landesgründerstipendium. Da kann man sich bewerben, wenn man nur einfach innovativ ist. Und ich glaube, das ist schon leichter, als man das vielleicht als Außenstehender denkt, aber man muss halt, dranbleiben und sich oder davon überzeugt sein, dass das, was man als Idee hat, auch was taugt. Und ja, im Grunde die Wirtschaftsumgebung hier, also ich habe ja früher auch mehr in für mich gearbeitet, sozusagen. Habe auch so diese, zum Beispiel in Stralsund, wo die Juliane Brunk, die Gründerbetreuung macht, auch einen Innovationspreis jedes Jahr auslobt. Das habe ich zu meiner Studienzeit überhaupt nicht mitbekommen. Ich frage mich heute, wie das geht, weil sie wirklich omnipräsent ist da. Spricht, glaube ich, nicht gerade für mein Studienverhalten.
Weil du zu viel im Keller warst.
Ja, ich war einfach im Keller, ja, traurigerweise. Aber wirklich, die machen eine ganze Menge. Hier auch das Zentrum für Entrepreneurship und in allen anderen größeren Städten, das Neubrandenburg, Wismar, Schwerin, das findet man immer Hilfe. Und ja, zu der Zeit, als ich dachte, so jetzt könnte man mal ein bisschen größer denken, jetzt vergangenen Herbst, habe ich ehrlich gesagt immer noch gedacht, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern da nicht die Kraft und nicht die Infrastruktur für haben. Ich habe gedacht, jetzt Spritzgussverfahren, Massenfertigung, muss ich wohl irgendwo nach Fernost denken. Und habe da Kontakt aufgenommen und geguckt, was geht, wer kann das machen. Habe auch durchaus Leute oder Unternehmen gefunden, die das können, aber die waren doch eher, sagen wir mal, unmotiviert. Ja, unmotiviert, gar nicht mal so billig, von der Qualität her sehr durchwachsen. Und ja, dann in dem Moment dachte ich, na gut, wenn die das nicht können, so teuer und langsam kann ich auch in MacPom haben. Mal geguckt, ob es hier irgendwas gibt, und es war eine riesen Überraschung. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. In der Fertigung habe ich einen Partner gefunden in Mecklenburg-Vorpommern, der ist motiviert, der ist günstiger im Preis als in Fernost, wenn man alle Kosten zusammenrechnet mit dem Port und Zoll und so weiter. Und ist innovativ, wohnt um die Ecke, ich bin in einer halben Stunde da.
Das, du hast eine ständige Rücksprache, kannst dir das vor Ort anschauen.
Richtig, ja, und sofort Feedback holen, es ist viel unkomplizierter. Und das ist nur ein Bereich, also ich bin da inzwischen total auf der regionalen Schiene unterwegs, und das ist immer wieder total erstaunlich, was wir in Mecklenburg-Vorpommern an Möglichkeiten, an Kraft haben.
Also so wie du das gerade beschreibst, da würde jetzt jeder Politiker mit den Händen klatschen und sagen, super, so wie du das auch darstellst, weil mein Eindruck ist, dass es oftmals, ich habe halt bloß den Eindruck der Medien oder der Öffentlichkeit, das, was man selber mitbekommt, irgendwie gar nicht transportiert bekommt. Du bist ja dann jetzt in diese Materie, in deinem Fachbereich sozusagen eingedrungen, hast deine Erfahrung gemacht. Aber das, was nach außen mitunter, klar hat man manchmal, was weiß ich, in der Ostsee-Zeitung so eine Beilage, wo man dann mal so Unternehmen vorgestellt bekommt, da denkt man dann auch mal, ja, finde ich cool, gibt es ein paar innovative, aber längst jetzt nicht in der Breite wie jetzt wegen mir in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber wenn jetzt so ein bisschen was entsteht, ist das doch toll. Und man netzwerken kann. Das Stichwort ist ja immer Netzwerken, und man braucht ja Partner, um voranzukommen. Und wenn man die vor Ort findet und nicht irgendwo in China, dann ist das doch doppelt gut, weil das Geld in der Region bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat natürlich auch den Unterschied, dass wir jetzt in Mecklenburg-Vorpommern nicht die Wirtschaftskraft haben wie in Süddeutschland. Das ist ja völlig klar. Und wenn in Süddeutschland jemand eine super Idee hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man in der Nachbarschaft ein mindestens mittelständisches, wenn nicht Konzernunternehmen hat, was auch die Kraft hat, dann Aufmerksamkeit zu erregen, wenn sie in dieses Unternehmen, in diese Idee investieren. Und da sind Startups in Mecklenburg-Vorpommern natürlich noch ein bisschen limitierter in ihren Möglichkeiten und müssen gucken, wie sie Aufmerksamkeit erregen, und werden wahrscheinlich erst auf breiter Front die bekommen, wenn sie dann auch größer sind. Aber das heißt nicht, dass wir hier diese Idee nicht haben und dass wir hier diese Möglichkeiten nicht haben. Also die sind schon groß. Ich glaube, da müssen wir uns auch bundesweit wirklich nicht verstecken.
Nochmal nachgehakt zum Thema Finanzierung. Hast du Fördergelder beantragt für jetzt oder damals? Weil damals hört sich das tatsächlich immer noch so an, du hast das irgendwie selbst gewuppt alles. Ich meine, es müssen Räumlichkeiten angemietet werden, es müssen Maschinen, gut, die Maschinen hast du ja auch viel selbst entwickelt. Ja. Trotzdem hat man ja hohe Kosten. Hast du da jetzt nochmal Fördergelder beantragt?
Also das lief zu Studienzeiten, lief das ja über BAföG. Ne, da habe ich jetzt keine besonderen Fördergelder bekommen, aber so war der Lebensunterhalt erstmal gesichert. Und zu dieser Zeit, das prägt ja schon so das Denken. Also sehr extrem sparsam zu sein, die Sachen am besten gebraucht und aus DDR-Zeiten zu kaufen und dann trotzdem gute Qualität zu bekommen. Zum Beispiel bin ich auch nach wie vor ein
Fan. Die alte DDR-Mentalität, genau.
Wirklich, ja. Aber die Produkte, die man bekommt, die sind halt wirklich, also die taugen jetzt noch was und auch die nächsten Jahre. Ein Ofen zum Beispiel habe ich noch zu stehen, der hat mich 30 Euro gekostet, der steht da schon 10 Jahre und der wird auch die nächsten 20 Jahre noch funktionieren. Ich glaube, das kriegt man mit dem Zeug, was man heute so kriegt, nicht auf die Reihe. Nein, aber das bringt natürlich das Denken. Und dann, dann nach dem Studium, dann kam schon erstmal so eine Zeit, da lief das auch über Hartz IV und solche Unterstützung. Und da muss man natürlich auch immer wieder glaubhaft bleiben und sagen, das ist eine coole Idee. Ne? Sachbearbeiter wollen dann natürlich auch hören, dass es sinnvoll ist und dass auch selbst natürlich davon überzeugt sein, völlig klar. Das ist auch nicht deren Ziel, da irgendjemanden durchzuschleusen, besonders wenn man einen einigermaßen qualifizierten Abschluss hat und auch vermittelbar wäre. Aber das hat funktioniert und dann jetzt bekomme ich ja ein Landesgründerstipendium, was auch so, für eine warme Mahlzeit reicht. Und ja, jetzt muss es aber auch dann irgendwann funktionieren.
Ne? Das heißt, ich verstehe dich, also du hast jetzt bewusst oder einfach auch, weil du so gestrickt bist, verzichtet, jetzt großartig Fremdkapital aufzunehmen. Um einfach, ich meine, es ist ja einerseits schön, man braucht es auch, aber andererseits ist man ja, man verschuldet sich.
Ja, und ja, limitiert sich in seinen Möglichkeiten. Ne? Also man, wenn man Schulden hat, ob das jetzt auch im Privaten kennt man das ja, wenn man sich ein Haus kauft, dann muss man eben zurückzahlen. Dann fällt es auch ein bisschen schwerer, sich zum Beispiel einen neuen Job zu suchen, weil man nicht mehr so glücklich ist, warum auch immer. Dann ist es halt in erster Linie wichtig, dass man den Kredit bedienen kann, muss im Zweifel dann eben vielleicht auch Sachen machen, auf die man nicht die größte Lust hat. Und wenn man keine Schulden hat, dann ist man vielleicht hat man nicht die großen Möglichkeiten für große Sprünge, aber man ist flexibel und das ist ja auch durchaus ein Vorteil. Und deswegen habe ich das versucht zu verhindern, mich großartig zu verschulden. Hat auch funktioniert. Und jetzt, gut, inzwischen, man muss auch dazu sagen, das war ja vor 5, 6, 7 Jahren noch eine andere Situation. Da hatten wir ja im Grunde die Situation, dass die Start-ups noch nicht gesellschaftlich, politisch und so weiter so betrachtet wurden wie heute. Da war es natürlich noch schwierig, wenn man da zur Bank gegangen ist, wie so ein typischer Start-upper in kurzen Hosen und Flip-Flops, konnte man im Grunde auch direkt wieder rausgehen von den Erfolgsaussichten. Inzwischen sind ja selbst die relativ konservativen Banken so gestrickt, dass sie sich öffnen Richtung Start-ups und Richtung Risikokapital. Was natürlich eben auch der wirtschaftlichen Situation geschuldet ist. Man muss jetzt nicht in Immobilien investieren, oder bei der Nullzinspolitik kann man eben auch als vermögender Mensch sein Geld gerade nicht auf dem Konto lassen. Deswegen muss man sich halt neue Investitionsmöglichkeiten suchen. Da bieten sich Startups an und deswegen hat man das auch als Startup inzwischen ein bisschen leichter, Geld zu bekommen. Und das war ja damals nicht so. Aber jetzt für die nächsten Schritte wird es sicherlich nicht möglich sein, da völlig schuldenfrei zu bleiben. Aber ich glaube, die Zeit ist jetzt auch reif nach mehreren Jahren der Vorbereitung und Erfahrung sammeln, zu sagen, okay, jetzt glaube ich, ist dann ein Paket, was mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch funktionieren kann.
Hattest du denn auch da nochmal nachgefragt, überhaupt in den letzten Jahren, oder sagen wir jetzt, müssen wir ja wirklich von der jüngeren Vergangenheit sprechen, wo es jetzt eben immer ernster wurde, Partner, Leute, die dir hierbei geholfen haben, oder hast du wirklich alles, wir sehen hier gerade die Fotos, wie das Büro renoviert wurde, ausgebaut wurde, wer hat dir geholfen, von wem hast du Unterstützung erfahren?
Also zu dieser Zeit die Renovierung habe ich noch selbst gemacht, aber in letzter Zeit, in den letzten Monaten habe ich eigentlich von allen Seiten Unterstützung bekommen. Was, also die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass man das Produkt, was man hat, oder die Dienstleistung, womit man an den Start gehen will, dass man das so gestaltet, dass es leicht zu erklären ist. Also das war durchaus auch möglich, diese Problemlösung der Rutschfreiheit und der Ergonomie auf andere Art und Weise zu realisieren. Die hatten aber in der Regel den Nachteil, dass sie relativ aufwendig zu erklären waren. Also es gab hunderte Ansätze an Lösungen. Jetzt am Ende ist es ein Produkt geworden, was relativ leicht zu erklären ist und simpel wirkt. Ist im Grunde ja nur eine Kunststoffschale mit einem Schaum innen drin. Sind nicht wesentlich anders als alle anderen Produkte auf den ersten Blick, die man so erkennt, die man so bekommen kann. Und da kommt dann halt auch gerne mal so eine Bemerkung, wie man, naja, es hätte ich auch drauf kommen können. So ungefähr, wo ich dann anfangs gedacht habe, ja, das stimmt. Bist du aber nicht.
Theoretisch.
Ja, genau. Und das untergräbt natürlich so ein bisschen die Anstrengungen, die damit verbunden waren, das am Ende wirklich in so ein Konstrukt zu bringen, dass es auch jeder gleich versteht. Aber inzwischen ist es eigentlich mehr ein Kompliment für mich, wenn Leute sagen, ja, das ist ja eigentlich total einfach. Das ist mehr eine Bestätigung. Aber das hat dann eben den Vorteil, wenn es so einfach ist, dass man auch zu Partnern gehen kann, zu Herstellern, zu Verpackungsherstellern, zu Marketingleuten, zu wem auch immer, zu irgendwelchen potenziellen Partnern, Unterstützern und innerhalb von 3-4 Sätzen einfach kurz erklären, was macht man, und die verstehen sofort. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn man nicht erst einen kompletten Businessplan mit Anleitung lesen muss, um es zu verstehen. So kann man, also das ist erstmal ein besseres Gefühl für den Zuhörer, dass er sofort merkt, ach, alles klar, verstehe ich, okay, können wir oder können wir nicht. Und dann diese Entscheidung ist natürlich dann auch einfacher zu sagen, okay, interessiert mich oder halt nicht. Und da bin ich natürlich mit einem Produkt, was aus dem Fußballbereich kommt, was in der Regel relativ viele Leute interessiert. Also ich glaube, die meisten haben zumindest im Umkreis Menschen, die Fußball spielen, auch halt einen Vorteil. Ne? Also wenn ich das irgendwo vorstelle, Fußball ist halt immer gleich so ein Fixpunkt. Ne?
Und du hast mir erzählt, wenn ich das hier sagen darf, dass ein bekannter Hansa-Fußballer seine Bereitschaft erklärt hat, das Ding mal zumindest zu testen und womöglich dann auch einzusetzen.
Ja, das wird schon eingesetzt, ja. Pascal Breyer, genau, von Hansa, benutzt den Schienbeinschoner schon seit, ja, ich muss mal überlegen, wie lange, ein paar Monate. Und ja, ist überzeugt davon, spielt nach wie vor damit. Und hat mir auch bestätigt, dass, also unter anderem er, hat natürlich eine ganze Menge Leute getestet, aber er ist der bekanntere.
Ja, das ist ja wichtig, vor allen Dingen als Multiplikator. Klar, es geht ja darum, das Ding erstmal bekannt zu machen. Und je mehr Leute, sind wir wieder bei Jan Ullrich, das Ding, also Prominente, tragen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Otto-Normal-Kicker, ja. Amateur-Kicker das Ding kauft.
Ja. Das stimmt. Also der Nachteil ist natürlich, dass der Schienbeinschoner jetzt nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, sondern ist natürlich...
Okay, das liegt in der Natur der Sache dann.
Ja, ja. Aber klar, wenn prominente Spieler das Produkt tragen und davon überzeugt sind, das ist natürlich immer ein Multiplikator. Wenn sie das selbst dann noch kommunizieren, auf jeden Fall.
Ich bin total geflasht von dem, was du erzählst, weil ich jetzt immer so darauf rumgehackt habe, naja, keine Förderung oder wenig Förderung, Unterstützung, ja, Unterstützung, so eine Sachen wie Abrechnung und das, was so einem Selbstständigen so auch leider immer alles so dran hängt, dieser Rattenschwanz, das machst du auch alles selber.
Ja, das habe ich bisher auch immer alles selber gemacht. Ja, da unterlag ich so diesem gängigen Klischee, dass man als Selbstständiger im Grunde von Wirtschaftsrecht über Buchhaltung bis hin zu Steuerrecht, Marketing und was weiß ich eigentlich von allem gut Ahnung haben muss. Aber damit kann man halt auch eine ganze Menge Zeit verschwenden. Also letzten Endes, wenn man sich überlegt, dass man im Grunde ja durch seine Spezialisierung Geld verdient und nicht dadurch, dass man alles ein bisschen kann, dann ist das eigentlich eher Zeitverschwendung, weil es für solche Sachen gibt es Spezialisten, gibt es Profis, die können das sehr günstig machen, die können das schnell machen und gut. Wenn man sich überlegt, jetzt man hätte ein Gespräch mit einem Freund und der möchte den 50. Gebrauchtwarenhandel in der Stadt eröffnen und man fragt ihn, warum glaubst du denn, dass du dich gegen die anderen durchsetzen kannst? Und er würde antworten, weil ich einfach eine blitzsaubere Buchführung habe, dann würde man das nicht besonders sinnvoll finden. Sondern man muss halt im Kern der Sache wirklich gut sein und da sehr viel Aufmerksamkeit reinbringen. Und da stört es eigentlich nur, wenn man sich mit allem anderen Krempel auch noch beschäftigen muss. Aber das ist, ja, es stört ja nicht, hier und da auch ein paar Möglichkeiten zu haben, Sachen zu verstehen. Aber im Nachhinein betrachtet würde ich es nicht nochmal so machen, dass ich mich mit allem selbst beschäftige.
Aber das sind, glaube ich, die normalen Erfahrungen eines Gründers. Wie eingangs erwähnt, haben wir uns ja auf dem MVpreneur Day, also dem in Rostock, dem Treffen der Start-up-Szene im weitesten Sinne und der Unternehmer getroffen. Und da war auch ein relativ bekannter Redner, der Rolf Elgeti, ein Investor, der auch ja unter anderem den FC Hansa unterstützt, ist gut. der hat versucht, den jungen Gründern mit 5 Thesen sozusagen seine Erfahrungen näher zu bringen, Tipps zu geben im weitesten Sinne. Ich muss sagen, ich habe es in dem Moment nicht so empfunden, weil ihr das alles relativ kryptisch formuliert habt. Aber eine These ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass Gründer einen langen Atem haben müssen und dass aus den verschiedensten Gründen man nach 3, 5 oder 8 Jahren eben es dauert, bis man eventuell den Durchbruch schafft. Manche schaffen ihn ja dann halt nie und in diesem Zeitraum aus verschiedensten Gründen, man scheitert, ein Partner steigt aus, die Kohle ist alle, man hat selbst vielleicht nicht mehr die Motivation. War das so ein Punkt, den du sozusagen auch jetzt aus deinen Erfahrungen der letzten Jahre nachvollziehen kannst oder sagst du, ach, voran?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch diese zumindest gab es das, als ich da noch drauf geachtet habe, Fragebögen, ob man jetzt ein Gründertyp ist. Und wird einem dann gerne mal ans Herz gelegt, dass man das doch machen soll. Es gibt inzwischen mehrfach bewiesen durch verschiedene Studien, die ich jetzt hier im Detail nicht sagen kann, weil ich sie nicht als Quelle angeben kann. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass es keine Eigenschaft gibt, die ein Gründer oder ein Unternehmer haben muss, um erfolgreich zu werden. Also man kann keinen Gründer, Unternehmer auf eine Eigenschaft runterbrechen, die wirklich jeder haben muss, um erfolgreich zu werden. Und letzten Endes, was eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch dieses am Ball bleiben. Aber das letzten Endes ist es auch unnötig, das vorher zu sagen, weil es sich ergibt. Ja, also es ist ja nicht so, dass man eine Idee hat und dann kommt jemand um die Ecke, der eine ganze Menge Erfahrung hat, in welchem Bereich auch immer, und sagt einem, es ist eine schöne Idee, aber du musst von jetzt an die nächsten x Jahre wirklich ganz durchhaltevermögend sein. Das hilft ja in dem Moment nicht.
Das liegt auf der Hand quasi.
Ja, oder es ergibt sich halt. Ja. Also man hat dann eine Idee und man ist ja von dieser Idee überzeugt. Man ist ja nicht, man macht das ja nicht, weil man denkt, ich habe eine Menge Durchhaltevermögen, sondern man macht das halt, weil man diese Idee geil findet. Und wenn man dann anfängt, dran zu arbeiten, und das bestätigt sich vielleicht, man hat ein paar Erfolge, ein paar Rückschläge, aber immer so, dass man vielleicht sich motiviert kriegt oder das im Hinterkopf behält, diese Idee weiter voranzutreiben, dann ergibt sich das ja von selbst. Ne? Also ich glaube nicht, dass man jetzt am Tag der Idee sich vornehmen muss, jetzt halte ich durch. Also habe ich zumindest nie gemacht und ich glaube, es ist auch relativ unrealistisch, wenn man glaube, wenn man einfach diese Idee hat, dann hat man mal ein paar Rückschläge, dann schmeißt man mal alles hin und denkt für ein paar Tage oder Wochen, ihr leckt mich alle, ich kümmere mich um was anderes. Das war es jetzt, aber wenn die Idee gut ist oder man irgendwie gefixt ist, dann behält man das halt im Hinterkopf und irgendwann kommt es wieder nach vorne und dann versucht man, hat vielleicht so wie diese Sache mit dem Surfboard, dann ist man irgendwo und wenn man dann die Idee noch im Hinterkopf hat, bringt man das wieder in der Verbindung und kann wieder weitermachen. Aber ich glaube, das ist schwer zu sagen, dass man vorher sagt, jetzt Durchhaltevermögen.
Also diese sogenannten Tippgeber, es gibt ja unzählige Bücher zum Gründen, diese Motivationsleute, die überall durch die Gegend rennen und eben solche oder solche Seminare, ja, die man dann besucht oder so, davon hältst du auch nicht so viel, dass ich glaube, man muss einfach machen, als wenn man sich den Kopf darüber zerbricht, was alles passieren könnte, sondern sich lieber auf seine Kernkompetenz, auf sein Produkt konzentrieren oder seine
Dienstleistung. Ja, beides, ne? Also man, doch, von Seminaren und so halt schon was, das kann schon sehr sinnvoll sein. Kommt natürlich darauf an, ob es einem in der Kernkompetenz was nützt. Ja, also in dem, was man... Was
also worauf ich hinaus wollte, ist, ob du die Sachen, die dort beispielsweise Rolf Ergeti, der ja Multimillionär ist, der hat sein Geld gut viel mit Aktien, aber auch mit cleveren Immobiliengeschäften. Ja. Er ist ja unter anderem auch Kapitalgeber für Startups, was ich zum Beispiel nicht wusste. Und ich weiß ja nicht, ob, ich glaube, du warst in dem Moment auch da, ne?
Ich habe das nicht gehört.
Ach, du hast das nicht gehört, du hast das nicht mitbekommen. Ja. Ah, okay, dann brauche ich auch gar nicht weiter fragen.
Doch, also das interessiert mich ja.
Ja, ich habe jetzt nicht jede These voll verinnerlichen können, weil er sozusagen zu einer These irgendwie 5 Minuten oder 10 Minuten gesprochen hat und dann wusste man nicht mehr so richtig, also sagen wir, er ist ein brillanter Kopf, brillanter Denker und das, was er sagt, das wird auch so mit Sicherheit so zutreffen, aber er ist jetzt nicht unbedingt der brillante Redner. Würde ich jetzt mal so keck behaupten, wenn er das jetzt hört, oh Gott. Das war eine These, von der ich gerade gesprochen hatte. Und die anderen waren mir einfach ein bisschen zu kryptisch. Also das muss aber jeder für sich selbst immer. Also er hat dann immer so Beispiele genannt, wo ich dann immer dachte, okay. Also ich fand es insgesamt nicht besonders motivierend, sondern er hat immer davon gesprochen, was alles passieren kann, worauf man achten. Also es ging zum Beispiel auch um sein Produkt und da sind wir wieder bei deinem, was jetzt zum Beispiel immer natürlich eine Gefahr ist, wenn jetzt ein Konkurrent sozusagen, das hat man immer, ein großer Player, jetzt in dem Fall wegen mir Adidas, Ullsport oder Puma, auf die Idee kommt, ein ähnliches Produkt auf den Markt zu bringen, ob das dann deins verdrängt oder so. Und da muss man eben immer abwägen. Ne? Oder wenn es geschützt ist, wie bei dir, dann wird man eben aufgekauft. Dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? Also, wenn man davon profitiert, natürlich.
Ja, also ich wollte damit nicht sagen, dass er Unrecht hat. Das stimmt natürlich. Man muss Durchhaltevermögen haben. Ne? Ich meinte nur, dass sich das dann eben auch mit der Sache ergibt. Und dass man vielleicht nicht vorher sagen sollte, okay, ich bin jetzt eher der ungeduldige Typ, halt sowieso nicht durch, dann lasse ich es, sondern dass es gibt auch sehr erfolgreiche, ungeduldige Gründer oder Unternehmer. Also das lässt sich darauf nicht, es lässt sich wie gesagt nicht auf irgendeine Eigenschaft beschränken. Und ich glaube, dieses Durchhaltevermögen, das kann man vorher schwer sagen, ob man das behält oder nicht. Wie du sagst, man muss es wahrscheinlich einfach mal machen. Man muss sich ja auch nicht in Unkosten stürzen. Man muss ja einfach nur mal, wenn man darauf Lust hat, ein bisschen reicht es ja, Zeit zu investieren, zu gucken, wie kann man es machen, was sind Möglichkeiten, vielleicht mal ein bisschen testen. Die ganzen, oder viele große Unternehmen oder Unternehmen, die am Markt sind, die haben ja natürlich auch Interesse, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, sind offen dafür, mal was zu probieren. Also ich habe in der Entwicklungsphase auch mit einigen Unternehmen zusammengearbeitet, die am Markt sind und die sind da offen für. Die erwarten jetzt auch nicht, dass man nach 3 Monaten jetzt am Markt ist und 20 Millionen Umsatz macht oder sonst was, sondern aus einem gesunden Eigeninteresse heraus probieren sie das in ihren Möglichkeiten dann mal mit einem aus. Und da wiederum ist es dann vorteilhaft, wenn man das Produkt wirklich leicht zu erklären hat. Aber ja, einfach machen, in dem Sinne, dass man es vorantreibt, ja. Aber ich glaube, dass man als Unternehmer auch jetzt kein, oder als Gründer, glaube ich, auch kein Risikotyp sein muss. Oder ich glaube, es ist sogar eher schädlich. Ich glaube, dass man sollte schon vorsichtig sein und die Dinge schon, ist ja auch so eine Eigenschaft, die man Gründern gerne zuspricht, dass sie risikofreudig werden. Und genau das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil man versucht ja gerade in so einer Zeit der Gründung, wo es wirklich auf jeden Euro ankommt und auf jede Ressource ankommt, man muss sinnvoll investieren. Genau da muss man sehr bedacht sein, dass man kein Risiko eingeht und das sehr sinnvoll investiert, Ressourcen und Geld, und erst dann startet und größere Investitionen macht, wenn man sich wirklich seiner Sache sicher ist und weiß, wie man das Produkt verkauft, also wie ist das Produkt, die Dienstleistung, wie ist es aufgebaut, wie ist das Marketing, Vertrieb. Das ist unheimlich wichtig und da muss man schon, glaube ich, eine ganze Zeit drüber nachdenken und das zur Reife bringen, bis man dann wirklich mal den nächsten Schritt macht. Ich glaube, als Gründer muss man, sollte man Risiko unbereiter sein, als vielleicht als Unternehmer oder Unternehmen, was schon länger am Markt ist und mehr Ressourcen hat. Aber machen steht ihm natürlich nicht entgegen.
Ja, klar. Das erübrigt jetzt schon fast so ein bisschen meine Frage. Ist ja oft so, was du denn jungen Gründern, also wirklich die noch so jetzt am Anfang, die jetzt vielleicht gerade eine Idee haben, was du denen aus deinen Erfahrungen auf den Weg geben solltest, außer nicht risikofreudig zu sein. Natürlich, sie können auch risikofreudig sein, aber nicht nur. Das muss jetzt hier kein Exkurs sein, sondern einfach aus deinen...
Du sprichst schon mit mir, nicht mit Adi Dassler, ne? Ja.
Du, wir unterhalten uns mal in 10 Jahren und dann, ja, da muss ich aber dann erst einen Termin bei deiner Sekretärin
machen. Ja, genau. Ne?
Ja, nein, so diese Schlagwörter, vielleicht dieses Durchhaltevermögen, an sein Produkt glauben.
Ja, also darauf lässt sich, glaube ich, vieles runterbrechen. Ne, also ich habe so viele Leute auch in meiner Umgebung, die sagen, Mensch, ich habe da schon seit Jahren so diese Idee, habe einen Job und habe Kinder und nee, das ist mir einfach zu viel Risiko. Und ich glaube, dass man mit ein bisschen Elan, das ist auch zu viel, also klingt zu negativ jetzt für die Leute, die es nicht machen, aber ich glaube, es ist schon durchaus möglich, wenn man eine Idee hat, zu sagen, dass man das erstmal nebenberuflich auch probiert, zum Beispiel, dass man denkt, okay, ich gehe jetzt nicht ins Risiko und kündige meinen Job, mache das jetzt 60 Stunden die Woche, wie das selbstverständlich jeder Gründer macht.
Auch du?
Nein, mehr 70. Nein, aber ich glaube, man hat ja in der Regel, hat man Zeit. Ja, also häufig hört man diese Schlagwörter oder diese Ratschläge, es ist besser, der Erste zu sein als der Beste. Das, glaube ich, trifft zu auf so hochtechnologische Sachen. Also wenn man jetzt anfängt, irgendwie in der Finanzbranche App zu entwickeln irgendwelche Bots, das ist nicht mein Thema, ich kenne mich damit auch nicht aus, aber da muss man natürlich sehr schnell sein, das ist klar. Aber das ist jetzt auch schwierig für Leute in Mecklenburg-Vorpommern, für Arbeitnehmer oder für den durchschnittlichen Menschen, eigentlich für alle hier, ist es, glaube ich, echt schwierig, in so einem hochtechnologischen Bereich nachhaltig oben mitzuspielen. Selbst wenn man eine geile Idee hat, ist, glaube ich, schon schwierig. Und ich glaube aber, dass der Bereich, wo man durchaus erfolgreich sein kann, sind so kreative Gründungen. Also keine Ahnung, Paul Kemper zum Beispiel jetzt im Sommer, ist so eine Idee, ist ja also im Grunde wie Airbnb, nur für Wohnwegen oder Camper, ist ja jetzt keine völlig verrückte Idee. Aber sie haben, ich glaube, wie alt sind die, 2-3 Jahre, unheimliche Erfolgsgeschichte hingelegt, eine ganze Menge Kunden, sowohl Vermieter als auch mieterseitig, sind erfolgreich und es ist einfach eine gute Idee, ein gutes Gesamtkonzept.
Das heißt, ich kenne das nicht, das sind die sprechen Leute an, die ein Wohnmobil haben und die können das dann wie bei Airbnb sozusagen anbieten, weil so ein Wohnmobil steht wahrscheinlich, das ist das Konzept dahinter, 8 von 12 Monaten oder 10 von 12 Monaten im Jahr rum. Und daraus ein Geschäftsprinzip gemacht.
Genau, also es ist im Grunde eine Plattform, Internetplattform, wo man als Wohnmobil oder Caravan oder was auch immer Besitzer sein Wohnmobil inserieren kann und dann kann man als urlaubsbedürftiger Mensch sich da das Wohnmobil mieten und Paul Kemper bekommt dann eine Provision und kümmert sich so ein bisschen um den Service und ist recht erfolgreich, ist auch nur ein kleines Beispiel, aber ist eben eine gute Idee gewesen, dass in ein gutes Gesamtkonzept passt, gegossen wurde, also hört sich ja auch schnittig an, Paul Kemper hört sich so ein bisschen alternativ an, also ein bisschen freizeitlastig und wie der nette Junge von nebenan, und so passt da eben vieles zusammen und es ist insgesamt halt ein passiges Gesamtkonzept und das funktioniert. Oder noch ein älteres Beispiel, so wie zum Beispiel die Gebrüder Albrecht mit Aldi, die eben in, weiß nicht wann war das, 60er, 70er Jahren auf die Idee gekommen sind, wir packen jetzt nicht jede Packung Zucker ins Regal, sondern wir holen die Paletten, stellen die rein und verkaufen es von der Palette und machen das ganze Konzept ein bisschen schlanker, die Läden nicht ganz so schick wie Edeka oder was es zu dieser Zeit gab. Und sind damit durch die Decke gegangen. Und das ist ja jetzt nichts, was man konnte es nicht schützen.
Nicht besonders innovativ. In dem Sinne, genau. Also, es ist schlau gewesen, aber genau. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber es war jetzt nicht eine besonders neuartige Erfindung. Es war einfach ein Konzept.
Genau, es war ein günstiges, ein sinnvolles Gesamtkonzept. Man konnte es günstiger verkaufen. Und die Leute sind drauf abgefahren und haben es gekauft. Und es hat 10, 15 Jahre gedauert, bis das kopiert wurde. Ja, also bis Lidl kam, bis weiß ich was dann als nächstes kam. Oder noch früher in 20er, 30er Jahren, dass man angefangen hat, ich weiß nicht wer es war, irgendjemand hat angefangen, von seinem LKW herunter Lebensmittel zu verkaufen, aber nicht abgewogen und zu einem unrunden Preis, also nicht zu einem Kilopreis und abgewogen, sondern hat vorher Säcke gepackt, zum Beispiel an Kartoffeln, und hat dann 1,23 Kilogramm Kartoffeln gepackt zu einem Preis von runden 2 Reismark waren es damals. Ne? Also hat unrunde Mengen zu runden Summen verkauft. Und das ist in der Wahrnehmung der Leute dann einfach einfach gewesen. Ne? Und das hat gut funktioniert. Der ist innerhalb von Monaten riesig geworden, hat sonst wie viele LKWs in ganz Deutschland rumgefahren gehabt und wurde auch lange nicht kopiert. Und ich glaube, dass das so Sachen sind, die kann man halt machen. Also da ist es möglich, eine Idee zu haben, die umzusetzen. Aber das muss halt vom Gesamtkonzept her passen. Und das muss sich über die Zeit auch entwickeln. Da muss man drüber nachdenken, immer wieder durchdenken. Und deswegen würde ich, also nach meiner Erfahrung zumindest, lieber ein bisschen länger warten mit einer Idee, die an den Markt zu bringen. Und dafür aber in einem runden Paket, als zu sagen, so jetzt müssen wir aber zack, zack Geld verdienen. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, sich nicht groß zu verschulden, nicht in Abhängigkeiten zu bringen. Aber die Möglichkeiten gibt es halt auch, dass man mit Firmen zusammenarbeitet, die da auch interessiert sind, ne? Sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, ohne große Lieferantenverträge oder so. Man muss halt nur einfach mal rausgehen, sprechen mit den Leuten, ein bisschen über den Schatten springen. Und wenn man dann immer am Ball bleibt oder immer wieder daran zurückfindet, dann glaube ich, kann daraus auch irgendwie was werden.
Ja, hört sich auch normal an. Also da sind jetzt keine, das sind normale Eigenschaften, die, wenn man selbstständig ist, ja, mitbringen sollte, aber das ist jetzt, das ist kein Hexenwerk.
Nee, ist es nicht. Nee, also warum sollte es das auch sein? Es ist ja alles, was man so macht und tut und kauft, ist ja immer auf Menschen ausgelegt und auf das Verständnis von Menschen. Und ob das jetzt im Steuerrecht ist oder im Supermarkt. Und als Voraussetzung, dass man das kann, sollte man in erster Linie ein Mensch sein. Und das, glaube ich, trifft auf uns alle zu. Also warum sollte man das nicht können? Wenn man findet immer eine Lösung, wenn man einfach weiter dran knuspert.
Ja. Schöne Überleitung, weiter dran knuspern. Wir knuspern gleich zu Ende. Was hast du noch so auf dem Schirm? Ich meine, ich vermute, du konzentrierst dich jetzt auf dieses Kernprodukt, auf den Schienbeinschoner, den Vertrieb. Wenn du sagst, das geht im Frühjahr, dann nächstes Jahr erst los. Klar, da haben wir jetzt noch ein bisschen Luft, da ist sicherlich viel zu tun. Aber gibt es denn noch so Ideen, die schon in deinem Kopf rumschwören, die dann schon so weiterführend sind für neue Produkte?
Da habe ich schon ein paar Ideen in der Schublade. Ja, aber das richtet sich eigentlich auch wieder so nach dem Gesamtkonzept. Also jetzt im ersten Schritt sollen erstmal die Schienbeinschoner raus und dann muss man gucken, was sind so die, wonach ruft der Markt. Und ich will jetzt noch nicht mich auf irgendein Folgeprodukt versteifen, sondern erstmal gucken, wie reagieren die Leute, was wird auch kommuniziert als Problem und dann ziemlich exakt die Folgeprodukte darauf anpassen. Aber da wird mit Sicherheit noch was kommen.
Also es baut das eine vielleicht auch ein Stück weit aufs andere raus, ja, genau. Auf. Gut. Ja, Hannes, was haben wir auf der Uhr? Ja, bist Rekordhalter jetzt schon. 1:20 Sehr schön. Wie wir vorhin gesagt haben, ne? Also wenn man erstmal im Gespräch ist, dann merkt man nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, wir sind aber für heute durch für den Wellenrauschen-Podcast. Hannes Miro, ich bedanke mich sehr, ja, für die schönen und spannenden Einblicke. Und vielleicht halten wir mal ein bisschen Kontakt. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke ab und zu mal auf deine Homepage bei Pentagrip, wie sich's entwickelt. Und ich kicke ja auch noch ab und zu, sei es auch in der Halle, aber da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas hinkriegen hier, ja. Mit ein paar Schienbeinschonern. Und wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen Dank. Ich wollte jetzt auch mit den glorreichen Tipps hier niemanden irgendwie den Mut nehmen oder kommunizieren, dass das der Weg ist, war meine Erfahrung, aber da wird es mit Sicherheit auch noch links und rechts andere Wege geben. Das vielleicht nochmal als Anmerkung.
Du bist einer von vielen, ne? Also Unternehmer B oder C sieht vielleicht wieder ein Stück weit anders aus in Erfahrungen aus, aber ich fand es jetzt unheimlich authentisch. Weil man wegkommt von diesen Phrasen, du musst das so machen, du musst das so machen und dann musst du das machen. Nee, einfach machen, probieren und klar auch mal scheitern, aber dann wieder auf den Weg zurückfinden sozusagen.
Ja, genau, das ist zumindest meine Erfahrung.
Dann, gutes
Vielen Schritt. Dank.
Bis dahin.
Der Podcast mit Jungunternehmer Hannes Miro ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcast. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Bis dahin, euer Olli Kramer.